DW Menschen und Märkte.
In Barcelona fällt eine große Messe dem vor allem in China wütenden Grippevirus zum Opfer. Und in Toulouse schwankt der Flugzeugbauer Airbus zwischen Triumph und Zerknirschung. Außerdem feiern wir in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt, einen guten alten Bekannten, das Radio. Gestern Abend platzte die Bombe. Der Mobile World Congress, die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse, ist abgesagt. Aus Sorge um den Coronavirus und wegen Reisebedenken, so heißt es von den Organisatoren. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für Stadt und Region Barcelona ist das ein schwerer Schlag, berichtet Marc Dugge.
Ein seltsamer Tag in Barcelona. Während die Organisatoren am Nachmittag hinter verschlossenen Türen die Messe schon beerdigen, wird auf dem Gelände noch gehämmert und geschraubt, als wenn nichts wäre. Auch das Team von Schreinermeister Mirko Strenger ist beim Messeaufbau dabei, wie in jedem Jahr. Als er später davon hört, dass das mit der Messe dieses Jahr nichts wird, ist er erstmal erschrocken.
Es ist schon ein ganz schönes Loch dann, so was da sich da auftut. Aber ja, zum Glück haben wir andere Sachen, die wir machen können. Und ja, deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm.
Wie hoch der wirtschaftliche Schaden für ihn sein wird, kann Strenger noch nicht sagen. Für 10 Tage hatte er 5 Helfer engagiert, um einen Messestand auf- und wieder abzubauen. Er will heute aufs Gelände kommen, um den Kollegen abzusagen. Keine schöne Situation, aber er hat auch Verständnis für die Absage und ist sogar ein bisschen erleichtert.
Geld ist eine Sache, aber die Gesundheit der Menschen ist halt ja auch sehr wichtig, ne?
Das findet auch Paco Gutierrez. Er arbeitet seit 8 Jahren als Taxifahrer in Barcelona und hat schon viele Mobile World Congresse erlebt. Er rechnet jetzt mit Verlusten, nimmt sie aber gern in Kauf. Es wäre auch schlimm gewesen, zur Arbeit zu fahren, mich zu infizieren und dann vielleicht zu sterben. Viele meiner Kollegen hatten sich aus Angst für die Messetage freigenommen. Uns Taxifahrern wurde ja nichts an die Hand gegeben, um uns vor einer Infektion zu schützen. Keine Verhaltensregeln, gar nichts. Viele Menschen in Barcelona haben sich dieser Tage Sorgen um ihre Gesundheit gemacht, trotz der wiederholten Beteuerungen der Politiker, etwa von Jordi Puigneró, Minister für Digitalpolitik der Regionalregierung Kataloniens. In einem Radiointerview sagte er: Man muss den Menschen begreiflich machen, vor allem den Unternehmen, dass Katalonien sicher vor dem Coronavirus ist. Ich möchte beruhigen, es gibt keinen Grund, nicht zum Mobile World Congress zu kommen. Ähnlich hatte sich gestern auch der spanische Gesundheitsminister geäußert. Er war eigens nach Barcelona gereist und hatte dort noch einmal betont, dass es keinen Grund gebe, die Messe aus Gesundheitsgründen abzusagen. Die Entscheidung, die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen, haben die Organisatoren schließlich in eigener Verantwortung getroffen. Damit dürften hohe Schadenersatzforderungen auf sie zukommen. Bluten dürften neben den leeren Restaurants von Barcelona vor allem aber auch die Hotels. Ihnen bleibt nur, aufs nächste Jahr zu hoffen, wenn Barcelona wieder zum Mittelpunkt der Mobilfunkwelt wird, so wie in den vergangenen Jahren auch.
Das war ein Bericht von Marc Dugge. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat heute in Toulouse seine Bilanz vorgestellt. Unternehmenschef Guillaume Faury wollte dabei aber partout nicht ins Träumen geraten und wiegelte ab: Wir profitieren kurzfristig nicht von der Boeing-Krise. Diese Defensivtaktik erklärt sich aus den ambivalenten Zahlen. Da stehen Rekorde neben exorbitanten Sonderausgaben. Sabine Wachs mit Einzelheiten.
2019 hätte das Rekordjahr für den europäischen Flugzeugbauer Airbus werden können. Der Gewinn des Unternehmens lag vor Steuern und Zinsen bei rund 6,9 Milliarden Euro und trotzdem rutscht der Konzern nun in die roten Zahlen. Guillaume Faury, seit einem Jahr an der Spitze, spricht dennoch von einem erfolgreichen Jahr 2019, allerdings auch von schwierigen Aufgaben, die Airbus zu bewältigen hatte. Finanziell schlägt vor allem die Rekordstrafzahlung zu Buche, die Airbus an Frankreich, Großbritannien und die USA leisten musste, wegen Korruptionsvorwürfen. Letzten Monat haben wir eine endgültige Einigung mit den Behörden in Frankreich, Großbritannien und in den USA getroffen. Wir haben uns zu einer Strafzahlung in Höhe von 3,6 Milliarden Euro verpflichtet. Das ist der Preis, den wir zahlen, um das Kapitel abzuschließen und nach vorne schauen zu können. Die Strafzahlungen und die Rückstellungen für das Militärflugzeug A400M haben einen Nettoverlust herbeigeführt. Damit können wir nicht zufrieden sein.
Of course, we cannot be satisfied with that.
Rund 1,4 Milliarden Euro Verlust verzeichnet Airbus für 2019. Guillaume Faury erklärte, dass der Konzern die Exporterwartungen für das langjährige Sorgenkind, den Militärtransporter A400M, deutlich herunterfahren musste. Grund dafür sei unter anderem der deutsche Exportstopp für Waffen nach Saudi-Arabien. Seit dem Mord am saudi-arabischen Journalisten Khashoggi hat Deutschland ein Embargo verhängt. Zwar umfasse der Exportmarkt nicht nur den Nahen und Mittleren Osten, trotzdem forderte Airbus-Chef Faury Klarheit bei den Exportrichtlinien.
You know that for us, exports are very important.
Wir wissen, dass Waffenexporte sehr wichtig sind, auch für die weitere Entwicklung militärischer Programme. Wir erwarten hier Klarheit. Es gab einige positive Ansätze, vor allem zwischen Frankreich und Deutschland. Gemeinsame Rüstungsexportlinien sind Teil des Aachener Vertrages. Aber um weiter voranzukommen, erwarten wir eine verbesserte Situation. Die Rückstellungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro für den A400M und die hohen Strafzahlungen belasten ein an sich erfolgreiches Geschäftsjahr. Zum ersten Mal seit Jahren gelang es Airbus, seinem amerikanischen Konkurrenten Boeing die Marktführerschaft abzujagen. 863 Passagierflugzeuge konnte Airbus 2019 an seine Kunden liefern. 8% mehr als im Jahr davor. Allerdings konnte der Konzern mit dieser Steigerung sein selbstgesetztes Ziel von 890 Auslieferungen nicht erreichen.
Soweit Sabine Wachs. Heute ist der Welttag des Radios, also quasi ein Feiertag für uns. Und das nicht nur aus nostalgischen Gründen, denn auch ein Podcast ist ja fast so etwas wie Radio. Dieser Radiotag wird übrigens weltweit gefeiert. In der isländischen Hauptstadt Tallinn etwa ist eine Straßenbahn in ein Hörfunkstudio umgebaut worden. Der öffentliche Rundfunk sendet dort heute direkt von der Schiene. Wir wollen uns zum Weltradiotag einmal umschauen und hören, wie auf der Welt heute Radio gemacht wird. Dabei fangen wir in Kuba an, wo eine der ältesten Stationen weltweit weiterhin on-air ist. Anne-Kathrin Mellmann hat in Havanna das Programm von Radio Reloj gehört. Das ist für europäische Ohren allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.
Die Radio-Uhr, oder? Die Uhr im Radio. Radio Reloj aus Kuba nimmt seinen Namen schon seit mehr als 70 Jahren sehr ernst und unterlegt seine Nachrichtenmeldungen durchgängig mit einem Sekunden-Tick-Tack. Radio Reloj, 6.14 Uhr.
Radio Reloj. 6:14 Minuten.
Ein neuer Computertomograph für das Krebszentrum von Olgin. Wenn eine Minute herum ist, ertönt ein Piepton. Radio Reloj sagt von sich, das älteste Nachrichtenradio der Welt zu sein, das Meldungen rund um die Uhr sendet. Seine Geschichte begann 1947 in Havanna mit zwei Stühlen, einem Mikrofon und einem Metronom für das Tick-Tack. Mit der Revolution 1959 verschwanden die Werbespots aus dem Programm. Im Fokus der Meldungen stand von nun an die Schaffung einer neuen Gesellschaft. Die Meldungen sind genau eine Minute lang. Manche werden von zwei Sprechern gelesen, die sich alle 15 Sekunden abwechseln.
7:12 Minuten.
Die Nachrichten sind eine sekundengenau abgestimmte Mischung aus internationaler und nationaler Politik, Sport, Wirtschaft, Wetter und Kultur. Das Motto von Radio Reloj: Bleiben Sie dran.
Mantenga la sintonía con Radio Reloj. 7:16 Minuten.
Ein anderes Land auf einem anderen Kontinent, im ostafrikanischen Kenia, ist das Radio, wie auf dem ganzen Kontinent übrigens, noch immer ein wichtiges und von allen Bevölkerungsgruppen genutztes Medium, berichtet Antje Diekans.
Hallo Trisa.
Der Moderator von Radio Jumbo ruft eine junge Frau an. Sie soll überzeugt werden, ihren Mann zurückzunehmen. Die Sendung heißt auf Deutsch Versöhnung und ist eine der beliebtesten in Kenia. Radio Jumbo will zerstrittene Liebespärchen wieder zusammenbringen. In diesem Fall hat Chris angerufen, sehr reumütig. Seine Frau habe mitbekommen, wie er mit seiner Affäre am Telefon sprach. Jetzt bittet er um Vergebung. Doch die Ehefrau will ihn nicht nicht zurück. Ich liebe dich nicht mehr, sagt sie unter Tränen. Für Chris bestimmt eine Katastrophe, für die Hörer äußerst unterhaltsam. Ich mag diese Programme, denn sie sind lustig. Manche Leute erzählen Geschichten, die eigentlich gar nicht im Radio laufen sollten. Auch andere Sendungen funktionieren so. Klatsch, Tratsch und die klammheimliche Freude daran, was bei anderen alles so schief läuft. Dazwischen viel Musik. Kenias Radiosender setzen meist mehr auf Unterhaltung als auf Information. Für innenpolitische Themen gibt es Talkrunden, für alles andere die BBC. Für internationale Nachrichten schalte ich die BBC ein. Da erfährst du, was außerhalb deines Landes passiert. Der britische Sender hat auch ein spezielles Afrika-Programm.
I'm Bola Mosulu in London with Focus on Africa.
Für kenianische News-Junkies genau das Richtige. Wer älter ist, erinnert sich auch noch gut an die Deutsche Welle. Früher wurden bestimmte Sendungen gezielt eingeschaltet. Jetzt greifen viele für aktuelle Nachrichten auch zum Smartphone. Da gibt es viele Infos. Nur Liebespärchen versöhnen, das kann weiter nur das Radio.
Tja, andere Länder, andere Radiositten. Übrigens, die Deutsche Welle ist auch heute noch in Kenia vertreten und zwar erfolgreich. Und wie in Afrika gilt auch in Asien, und zwar ganz besonders in Indien, vor allem in den ländlichen Gebieten ist das Radio noch immer Informationsquelle Nummer 1. Bernd Muschborowska kann das bestätigen.
Radio in Indien ist ganz schön gaga, das Privatradio auf jeden Fall. Bollywood-Musik und Hindi-Pop von früh bis spät. Informationen und Nachrichten gibt's nur im staatlichen Rundfunk. Medienforschern zufolge erreicht das Radio in Indien fast die gesamte Bevölkerung. Das heißt, es gibt rund 1,3 Milliarden Radiohörer, grandiose Reichweiten für die werbetreibende Industrie. Für die Bevölkerung in den ländlichen Gebieten, insbesondere für die vielen Analphabeten und nur spärlich gebildeten Inder, ist das Radio eines der wichtigsten Quellen für Unterhaltung und Information. Der nationale Rundfunk All Indian Radio feiert in diesem Jahr sein 84-jähriges Bestehen. Doch bereits in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es schon Radioprogramme des Radio Club of Mumbai und des Calcutta Radio Club, aus denen später die ersten offiziellen Radiostationen des Landes wurden. Heute gibt es den Angaben zufolge mehr als 415 Sender, die in 23 offiziellen Sprachen und fast 150 Dialekten Programm machen. Selbst Premierminister Modi nutzt das Radio als Medium, um seine Wähler zu erreichen, obwohl er sonst vor allem über Twitter kommuniziert. Doch einmal pro Woche gibt es das Programm Mann Ki Baat, was so viel heißt wie die Stimme des Herzens. Die Opposition wirft dem Regierungschef vor, das Radio für emotionsgeladene Propaganda zu missbrauchen.
Und wie sieht es in den USA aus? Oder besser, wie hört sich das an auf den Radiowellen? Sebastian Hesse hat sich einen Radiosender herausgepickt, von dem er angenehm überrascht war und noch immer ist. Und das, obwohl, naja, sagen wir es so, wenn Plastik klingen könnte, das würde sich ungefähr so anhören.
It's All Things Considered from NPR News. I'm Audie Cornish.
And I'm Ari Shapiro. Jedes Mal, wenn zu Beginn der NPR-Sendung All Things Considered diese altmodisch zopfige Fanfare erklingt, dann wird mir warm ums Herz. NPR, das National Public Radio, das ist Radiojournalismus der ganz alten Schule. Geschichten, die zu Ende erzählt werden, Korrespondenten in allen Landesteilen und rund um die Welt, Informationen rund um die Uhr.
From NPR News, this is All Things Considered. I'm Audie Cornish in Washington.
And I'm Ari Shapiro in Manchester, New Hampshire.
Unlängst erst legte sich All Things Considered Reporterin Marie-Louise Kelly mit US-Außenminister Mike Pompeo an.
Change of subject. Ukraine. Do you owe Ambassador Marie Ivanovich an apology? Kelly wechselt das Thema, fragt nicht mehr zum Iran, sondern zur Ukraine. Und der Minister bricht das Interview ab und verlässt den Raum, weil der Themenwechsel nicht abgesprochen gewesen sei. Und dann das Nachspiel.
I was taken to the secretary's private living room, where he was waiting and where he shouted at me.
Pompeo beschimpft die Radiojournalistin, nicht gerade gentlemanlike, wie sie später auf dem Sender erzählt. Lob für die Schimpfkanonade des dünnhäutigen Ministers gibt's tags drauf von höchster Stelle bei einer öffentlichen Veranstaltung vom Präsidenten höchst selbst.
That reporter couldn't have done too good a job on you yesterday. Huh? I think you did a good job on her, actually.
Unter schallendem Gelächter seiner Klaköre lobt Trump Pompeo, er habe es der Reporterin aber mal so richtig gezeigt. NPR jedoch hat einmal mehr gezeigt, wie brisant und hochaktuell traditioneller Radiojournalismus heute noch sein kann.
Zum heutigen Weltradiotag haben die Kolleginnen Anne-Kathrin Mellmann, Antje Diekanz, Bernd Muschborowska und Sebastian Hesse ihre Hörerlebnisse von 4 Kontinenten zusammengetragen. Das war unser heutiger Podcast zum Weltradiotag mit Michael Springer in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.